Glaube am Montag. Seit Anfang des Jahres zieht sich dieses Thema durch, über Glaube am Montag, Glaube im Alltag, und es nimmt kein Ende. Vielleicht liegt es einfach daran, dass immer wieder Montag ist. Und wir jede Woche neu, und das wird auch morgen nicht anders sein, vor der Herausforderung stehen, in den Alltag hineinzugehen und unseren Glauben mitzunehmen. Und dort, wo Gott uns hingestellt hat, ganz praktisch die Konsequenzen dieses Glaubens an Jesus Christus zu leben. Deswegen haben wir uns darüber unterhalten, wie man das überhaupt, diesen Glauben während der Woche am Leben halten kann, so abseits von allen geistlichen Höhepunkten im Gottesdienst. Wir haben uns darüber unterhalten, was das konkret heißt in Bezug auf mein eigenes Leben, auf Familie, auf den Arbeitsplatz, auf die Schule, auf meine Freizeitgestaltung, auf alles Mögliche, und haben uns viel darüber unterhalten, auch was das heißt in Bezug auf die Gesellschaft, in der wir leben. Da sind wir immer noch dran, und es ist immer wieder gut, auch sich diesen Auftrag ins Gedächtnis zu rufen, mit dem Jesus uns in diese Gesellschaft hineinsendet. In den Worten des Paulus: Wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So sendet uns Gott in den Alltag hinein. Morgen früh ruft Gott dich wieder neu. Sei ein Bote der Versöhnung in dieser Welt. Ich meine, dass Versöhnung nötig ist, darüber braucht man sich nicht streiten. Es gibt so viel Spannung, so viel Streit, so viel Uneinigkeit, so viel Unversöhnlichkeit in dieser Welt um uns her. Es fängt ganz klein an mit dem Streit in der Ehe irgendwo, mit Spannungen in der Familie, mit Krach am Arbeitsplatz, und es geht hin bis zu ganzen Nationen, die sich irgendwo streiten und bekriegen. Wie gehen wir um mit dieser Sache? Wir haben da ja so unsere Strategien entwickelt. Na, bei den Nationen, da sagen wir, die sollen sich doch die Köpfe selber einschlagen, sind sie doch selber schuld, und schalten im Fernsehen auf ein anderes Programm um. Wenn sich Menschen neben uns streiten, dann schauen wir vielleicht betreten weg. Wir wechseln die Straßenseite. Neulich waren wir abends, hatten wir das Fenster offen im Schlafzimmer. Ich kam gerade rein, um die Pia ins Bett zu legen. Da hat es draußen auf der Straße einen riesen Krach gegeben. Irgendwelche Leute haben sich ganz laut angebrüllt. Und als ich dann die Pia schnell in ihr Bett gelegt habe und rübergegangen bin zum Fenster, da saß dann eine junge Frau unten an der Straßenecke weinend auf der Straße. Sie war wohl mit ein paar Freunden da, und irgendwie gab es Krach. Einer hat sie nicht nur übelst beschimpft, sondern hat sie ins Gesicht geschlagen, und daraufhin wollte sie die Polizei rufen, dann ist er abgehauen mit ihrem Handy. Und dann saß sie da auf der Straße. Ja, was macht man da? Also ganz ehrlich, zunächst mal ist man froh, dass man im ersten Stock am Fenster steht. Ja? Denn da kann relativ wenig passieren. So haben das meine Nachbarn auch gehalten. Ich habe dann mal so vorsichtig aus dem Fenster rausgerufen, ob sie Hilfe braucht und ob was. Ja, sie wollte ja die Polizei rufen, und dann ist er ab mit dem Handy. Das war dann auch nicht so ganz klar, ob sie die Polizei jetzt erreicht hat oder nicht. Also habe ich dann zur Sicherheit mal nochmal die Polizei gerufen und war doch ehrlich gesagt ganz froh, dass die das dann übernommen haben. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Also, es gibt ja so verschiedene Sprüche über den Streit. Es gibt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das ist jetzt hier nicht so furchtbar anwendbar. Aber dann ist so oft so, wenn ein Dritter dazukommt und zwei sich streiten, dann ist vor allem, muss der Dritte aufpassen, dass er nicht die Prügel bezieht. Also hält man sich mal lieber raus. Sollen die anderen sich streiten? Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet, schreibt der Paulus, und setzt uns damit einen ganz schön komplizierten, ja fast manchmal gefährlichen Auftrag, mit dem Gott uns in diese Gesellschaft reinsendet. Wie macht man das? Und es wäre gut, wir hätten jemanden, der uns anleitet, der uns das vormacht, der uns zeigt, wie man das machen kann, wie man damit umgehen kann mit diesen ganzen Sachen. Und glücklicherweise haben wir jemanden, der das beste Beispiel überhaupt ist. Wir können lernen, nämlich von Gott selber, wie er mit Konflikt umgeht. Das möchte ich gerne mit euch ein bisschen anschauen. Denn letztlich gehen ja all diese Konflikte, die die Welt um uns rum so belasten, gehen die ja eigentlich alle zurück auf den einen großen Konflikt, den es seit Anfang der Zeit gibt. Die Tatsache, dass die Menschen sich getrennt haben mit Gott, dass sie einfach unversöhnlich sind Gott gegenüber, und dass durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist, überhaupt erst all der Streit und all die Feindschaft entstanden ist zwischen den Menschen. Und seit Anbeginn der Geschichte geht Gott auch mit in diesen Konflikt hinein. Seit Anbeginn der Geschichte versucht Gott, das aufzulösen. Und wir können lernen von ihm, wie wir das denn macht. Schauen wir doch einfach, was er tut in dieser Sache. Und da sind mir drei Sachen aufgefallen. Das erste und ganz einfache ist, Gott hält sich nicht raus. Das ist mal ganz wichtig. Da, wo wir so schnell auf der Seite stehen im Konflikt, da hält Gott sich nicht raus. Im Gegenteil, Gott geht mitten hinein in den Konflikt und damit haben wir eigentlich schon wieder eine Weihnachtspredigt. Ich weiß also, einer meiner Freunde hat mir auf unsere lebendige Adventskalender-Seite geschrieben, es gäbe doch diese Aktion, Advent ist im Dezember und wir fangen jetzt schon damit an. Aber eigentlich ist das Thema das ganze Jahr über so brandaktuell. Gott geht mitten hinein in die Konflikte der Welt. Horch, was Paulus hier schreibt, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. In Jesus Christus wird Gott Mensch. Er kommt hinein in diese Welt. Er kommt mitten hinein in all die Spannungen, mitten hinein in all die Sünde, mitten hinein in die erbärmliche Situation dieser Welt. Er ist sich nicht zu schade, sondern er kommt hierher zu uns. Gott wird Mensch. Das werden wir in wenigen Wochen wieder ganz ausführlich miteinander feiern. Gott kommt, wird Mensch aus Liebe zu uns, damit er den Konflikt lösen kann, damit er ein Ende machen kann mit der Sünde, damit er die Welt mit sich selbst versöhnen kann. Gott hält sich nicht heraus, sondern Gott geht uns voran, er macht uns vor, wie es geht, mitten hinein in diese Welt. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und ich glaube, wir müssen lernen von Gott hier. Gott hätte das ja auch ganz anders machen können. Schau mal, Gott hat die Welt ganz wunderbar gemacht. In ein paar Worten hat er ein ganz, ganz wunderbares Universum geschaffen und dann kurze Zeit später lief alles aus dem Ruder wegen uns Menschen. Weil wir beschlossen haben, wir können es ohne Gott, haben wir alles durcheinander gebracht. Und was Gott sich so gut ausgedacht hat und wo er immer wieder gesagt hat, das ist gut, das ist jetzt nicht mehr gut, aber das liegt nicht an Gott. Das liegt nicht daran, dass er da irgendwelche Fehler eingebaut hätte, die dann erst so langsam zutage kommen, sondern es liegt an uns. Das ist beschämend. Und von Gottes Seite aus ist es entsetzlich, zu sehen, was andere aus seiner schönen Schöpfung gemacht hat. Es hätte sicher andere Lösungswege gegeben, wie man damit umgehen könnte. Man hätte kurz einen Prozess machen können. Gott beschreibt sich im Jesaja mal, vergleicht er sich mit einem Töpfer. Und er zeigt im Jesaja so einen Töpfer, der an seiner Töpferscheibe sitzt, ne, und aus so einem hässlichen Tonklumpen was ganz Wunderbares machen kann. Naja, fast immer. Denn manchmal wird es dann doch nicht so wunderbar. Und dann geht der Töpfer her und nimmt dieses irgendwie so missratene Gefäß und er drückt es einfach wieder zusammen und macht wieder einen Tonklumpen draus und fängt wieder von vorne an. So hätte es ja Gott auch machen können. Ne? Einfach die Welt wieder abschaffen. Das Ganze wieder ungeschehen machen und nochmal ganz von Null anfangen. Vielleicht ohne Menschen diesmal. Vielleicht wäre es dann besser gegangen. Na, sind die doch selber schuld. Die haben doch alles gehabt im Paradies. Und wenn sie nicht wollen, dann machen wir es halt anders. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder Gott hätte einfach irgendwo anders eine andere Welt erschaffen können. Und sagen, dann lass sie doch machen. Wenn die ohne mich können wollen, dann sollen sie gucken, wie weit sie kommen damit. Und wenn am Schluss alles zugrunde geht, was es ganz sicher tun wird ohne Gott. Naja, Pech gehabt. Da haben sie ja nicht anders verdient. Das hätte Gott auch machen können. Gott hätte einfach den Gerichtstag, der immer noch aussteht, wo er eines Tages jeden Mensch befragen wird nach seinem Leben, wo eines Tages sich jeder rechtfertigen und Verantwortung müssen wird vor Gott, den hätte er vorverlegen können, hätte den schon längst einberufen können, schon vor Jesus Christus. Und dann wäre es ganz schlecht ausgegangen für alle, die da dabei gewesen sind. Aber das tut Gott nicht. Sondern Gott wird selber Teil dieser ganzen Geschichte. Er kommt hinein, er hält sich nicht raus. Er sagt nicht, es geht mich nicht an, er sagt nicht selber Schuld, sondern er geht in Jesus mitten rein und er ruft uns, ihm hinterher zu gehen. Gott hält sich nicht raus und das Zweite, was er macht, er geht noch weiter. Gott hält sich auch nicht zurück. Was macht er denn in Jesus? Er gibt alles. Gott schickt mit Jesus nicht nur irgendeinen Moralprediger. Jemand, der kommt und den Menschen sagt, was sie alles falsch machen und versucht, sie irgendwie umzustimmen, Vielleicht versucht ihnen so lange ein schlechtes Gewissen einzureden, bis sie dann plötzlich auch kapieren, dass es so nicht geht. Der so mit der Peitsche vorne steht und sagt, entweder ihr bekehrt euch jetzt oder es wird übel enden. Gott schickt ihn Jesus viel mehr. Er schickt auch nicht nur einen Mann, der große Wunder tut, der Menschen heilt, der Gottes Liebe zeigt und der so eine Art Anziehungskraft schickt und sagt, guck mal, so schön könnte es aussehen. Der das wirklich schmackhaft macht, so positive Werbung für Gott. Und sagt, schau mal, so könnte es in deinem Leben aussehen, wenn Gottes Kraft jeden Tag da ist. Komm doch zurück zu ihm. Nein, Gott geht auch weiter als das. Gott wird in seinem Sohn Jesus Christus Mensch und er geht für uns bis ans Kreuz. Den, der ohne Sünde war, schreibt Paulus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. In Jesus Christus geht Gott weit genug, dass er unseren Platz annimmt. Den Platz des Verurteilten, den Platz des zu Bestrafenden. Für uns hängt er dort am Kreuz, um uns zu versöhnen mit ihm. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, die man begreifen und verstehen muss, wenn man in dieser Welt im Glauben bestehen muss. Das eine, schreibt Paulus, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Es ist ganz interessant, diese Perspektive des Paulus hier zu verstehen. Paulus schreibt hier nicht, in Christus hat Gott die Christen mit sich versöhnt. So lesen wir das oft, diesen Text. In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sagt Paulus, und geht damit viel weiter, als wir das oft uns vorzustellen wagen. Und um zu verstehen, was Paulus damit meint, muss man vielleicht ein bisschen verstehen, was Versöhnung überhaupt bedeutet. Denn das ist ja auch so ein großes christliches Schlagwort, mit dem wir gerne um uns werfen und uns nie darüber Gedanken machen, was das eigentlich genau bedeutet. Und deswegen würde ich euch das gern zeigen. Ich weiß, das habe ich schon mal in irgendeinem Gottesdienst gemacht, aber die, die es nicht gesehen haben damals, die sehen es jetzt und die anderen, die erinnern sich wieder neu dran. Ich brauche bloß einen Helfer. Und damit ihr nicht immer der Freddy nehmt, nämlich heute Markus. Markus, komm mal nach vorne. Der Markus und ich, wir verstehen uns gut, ne? Wir können gut miteinander, wir können uns unterhalten, wir können uns angucken, wir sind versöhnt miteinander, da haben wir kein Problem, ne? So war das mit Gott und den Menschen auch am Anfang. Die waren Freunde, die konnten reden miteinander, bis dann der Mensch da, ja, alles, na, der hat gesagt, Gott brauche ich nicht, ne? So, den brauche ich nicht, ja, dann geht es nicht mehr miteinander, ja. Und Gott sagt, und mit so jemand kann ich auch nimmer. Und dann sieht die ganze Geschichte so aus. Ja? Das ist unversöhnt. Ja? Der Mensch kann nimmer zu Gott und Gott kann nimmer zum Mensch. Und bis Jesus Christus auf die Welt kommt, sieht die Beziehung zwischen Gott und Menschen immer so aus. Versöhnt wäre genau andersrum. Und dann geht Jesus Christus ans Kreuz. Gott kann, als gerechter Gott kann er nicht einfach so tun, als hätte der Mensch nichts Böses gemacht, als wäre das alles in Ordnung, alles weggewischt, alles vergessen, ist doch gar nicht so schlimm. Das wäre ungerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Er kann sich nicht einfach dem Menschen zuwenden, aber in Jesus Christus kann er es neu, denn Jesus Christus trägt unsere Sünde. Und was in Jesus Christus passiert, ist, dass Gott sich der Welt neu zuwendet. Dass Gott sich rumdreht zur Welt und sagt, schau mal, jetzt geht's wieder. Du kannst wieder mein Freund sein. Von meiner Seite aus steht dem nichts entgegen. Jesus hat alles getragen, Jesus hat alles bezahlt. Ich bin jetzt da für dich, komm doch zu mir. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Das sieht so aus und so sind wir seit Jesus Christus. Und alles, was bleibt, ist dem einzelnen Menschen zu überlegen, ob er sich jetzt rumdrehen möchte oder nicht. Ob er das annimmt oder nicht. Gott hat die ganze Welt mit sich versöhnt. Für jeden auf der Welt gilt dieses Angebot. Der Markus hat sich schon rumdreht, das wissen wir. Das ist gut, ja. Genau, vielen Dank, Markus. Ich brauche dich nachher nochmal geschwind, aber das sage ich dann. Genau. Ja. Aber merkt ihr, dass hier was viel Größeres vorgeht, als wir das oft sehen. Ich finde es ganz spannend, weil es gibt ja in diesem Text, den wir gelesen haben, so ganz berühmte Verse. Es gibt so einzelne Verse, die kann man fast auswendig, die hat man so oft gehört. Und einer dieser großen Schlagworte ist der Vers 20, den man immer wieder rausliest aus diesem. Da steht, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist begonnen. Das ist für uns genial zu hören und uns daran zu erinnern, was da passiert ist in unserem Leben, als wir Gott eingeladen haben und gesagt haben, werde Teil meines Lebens. Das Alte war nichts. Das Alte muss sterben mit Jesus. Ich brauche dein neues Leben. Das ist das, was wir in der Taufe feiern. Gott schenkt neues Leben. Aber da ist mir aufgefallen, selber beim Text, wie sehr ich allein auch diesen Vers immer beschränkt habe und an Christen gedacht habe, wenn ich diesen Vers gesehen habe. Und natürlich braucht es den Glauben an Jesus Christus, um dieses neue Leben zu bekommen. Das ist ganz klar. Aber was ich so leicht überlese in diesem Zusammenhang, ist, dass Gott, wenn es darum geht, um dieses neue Leben, jeden Menschen schon anschaut mit diesem Potenzial. Gott zieht die Welt nicht an und unterteilt in zwei Gruppen, neues Leben, altes Leben, da läuft alles gut, da läuft alles schief, sondern Gott sieht Menschen, wo das Leben bereits erneuert wurde und Menschen, wo das Leben noch erneuert werden könnte. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Gott schaut die Menschen um mich herum in der Welt, die nichts von ihm wissen wollen, heute schon an und sieht, was in Jesus Christus aus diesen Menschen werden könnte. Er sieht in ihnen eine potenzielle neue Schöpfung. Er sieht, dass auch da das Alte vergehen könnte, weil in Jesus Christus die Grundlage dazu geschaffen wurde. Und ich gehe so oft durch die Welt und ich sehe die Sünder. Wisst ihr denn, dem man es mal richtig sagen müsste, dass es so nicht geht? Ich gehe so oft durch die Welt und ich sehe Menschen, die wollen mit Gott nichts zu tun haben, also will ich auch mit ihnen nichts zu tun haben. Ich gehe so selten durch die Welt und sehe diese Menschen mit Gottes Auge. Sehe so selten, was Gott da tun könnte. Hab so selten, wenn ich diese anderen sehe, diesen Traum vor Augen. Schau mal, dieses Leben könnte neu werden. Das wäre genial, was hier passiert. Gott hat alles gegeben in Jesus Christus, damit diese Menschen verändert werden können. Und jetzt schickt er mich raus, um diese Menschen zu begegnen. Und wie sehr wünsche ich mir, dass ich das lerne, diese Menschen mit seinem Blick zu sehen. Dass ich da nicht Sünder sehe, sondern Menschen, die Gott so unglaublich viel wert sind, dass er seinen Sohn für sie gegeben hat. Wie sehr möchte ich von dieser Liebe angesteckt werden und die Welt dann davon auch begeistern. Wie sehr möchte ich Träger dieser guten Nachricht sein. Gott hält sich nicht zurück. Er gibt alles in Jesus. Und damit ist Gott noch nicht fertig. Denn dann macht Gott nach Jesus noch mehr. Als ob das nicht reichen würde. Dabei hat Jesus das Entscheidende, am Kreuz hat Jesus alles getan. Es gibt nichts, was man der Rettung hinzugeben kann, aber es gibt noch eine Botschaft, die man weitertragen kann. Und deswegen macht Gott noch weiter. Er sagt nicht, jetzt habe ich genug gemacht und alles, sondern was tut Gott als nächstes? Der schickt mich. Er schickt Jesus ans Kreuz und bezahlt damit für die Sünde der Welt und dann schickt er mich. Er schickt mich, um weiterzusagen. Er schickt mich, um das weiterzutragen, ein Teil dessen zu sein. Gott hat mich gesandt mit der Botschaft der Erlösung. Und es heißt, er lässt nicht locker. Der sagt nicht mit Jesus, ist alles gesagt, was es zu sagen gab. Jetzt könnt ihr selber überlegen, ob er darauf hört oder nicht. Sondern der geht den Menschen hinterher. Jetzt brauche ich dich nochmal geschwind, Markus. Weil das Ganze könnte ja auch ganz anders ausgehen. Stell dir mal vor, drehen wir mal wieder zurück zu. Stell dir mal vor, Gott wendet sich dem Menschen zu und hat alles gemacht und hat alles gesagt, aber das interessiert den gar nicht. Und er weiß alles und er hat alles gehört. Und sonst was, und Gott hat sein Angebot so überzeugend wie möglich präsentiert. Und er sagt, das will ich nicht. Und irgendwann geht er einfach weg. Tschüss. Da könnte Gott jetzt sagen, na dann halt nicht. Aber das macht Gott nicht. Sondern Gott sagt, und wenn Jesus nicht gereicht hat, dann schicke ich dem noch 100 Leute von der Volksmission hinterher. Dass sie gar noch gehen und sagen, Markus, jetzt komm doch, jetzt überleg das nochmal. Hast du das nicht verstanden? Schau mal, was Gott in meinem Leben gemacht hat. So genial könnte es bei dir sein. Gott schickt ihm nochmal und nochmal und nochmal hinterher und er wird es tun bis ans Ende seines Lebens. Im Menschen hinterher schicken. Weil lässt Gott nicht reich, Gott lässt sich nicht so einfach abspeisen. Danke, Markus. Und ich bin ein Teil davon. Dafür hat Gott mich in diese Welt gestellt. Als Christ kann man sich ja manchmal schon Fragen stellen, warum Gott das alles überhaupt noch weiterlaufen lässt. Wir haben so geniale Hoffnung, das wird so absolut genial, wenn wir eines Tages bei ihm sind, wäre doch fast besser, das wäre gleich jetzt, oder? Ja?
können wir diesen Zwischenteil nicht einfach überspringen, ja, und sagen so, Herr, wunderbar, gleich in den Himmel und fertig. Aber Gott hat noch Menschen auf seinem Programm. Menschen, die er erreichen möchte. Menschen, die noch nicht gerettet sind. Und erst dich und mich will er denen hinterher schicken, als Boten der Versöhnung. Dazu reicht es nicht, irgendwo im Stille das Wort Gottes zu predigen. Dazu reicht es nicht, zu sagen, die können ja kommen, wenn sie es wissen wollen. Dazu reicht es nicht, die anderen sich die Köpfe einschlagen zu lassen. Egal, ob ganz praktisch oder geistlich gesehen. Das reicht nicht zu sagen, die sind ja selber schuld. Sondern wir müssen von Gott lernen. Wir müssen bereit sein, uns senden zu lassen. Wir müssen bereit sein, wie er, uns nicht rauszuhalten. Gott hat uns nicht in diese Welt gestellt, dass wir uns raushaltet. Dass wir unseren eigenen Club machen, dass man sage, das ist alles toll und wenn die sich bekehren würde, dürfte sie gern auch mitmachen. Sondern Gott hat uns reingeschickt, damit wir da mittendrin ein Teil dieses Ganzen werden, um Menschen nachzugehen, um sie zu reichen für ihn. Gott selber hat es vorgemacht und er kannte dabei keine Grenze. Er ist so weit gegangen, dass sein Sohn am Schluss am Kreuz starb für uns. Lasst uns das ihm gleich tun. Keine Grenze kennen. Rausgehen. Menschen ohne Einschränkungen für Jesus zu erreichen. Die Welt geht uns was an. Die Welt geht uns ganz, ganz viel an. Es gibt keine Menschen, die Welt mehr angeht, als die Leute, die Gott errettet hat, die wissen, wie gut es werden kann und die Gott dann wieder reinschickt in diese Welt, um Bote der Versöhnung zu sein. In uns wendet Gott sich heute der Welt wieder zu und lädt in uns ein und sagt, kommt doch, Jesus hat alles getan. Kommt und werdet Teil von dem Ganzen. Kommt und lasst euer Leben erneuern in diesem Jesus. Ich möchte Teil dieser Einladung sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, es tut gut, diesen Text zu lesen und dabei einfach mal an mich selber zu denken. Es tut gut, wieder neu zu begreifen, was du in meinem Leben getan hast. Das ist so genial. Dieses neue Leben in dir zu haben, zu sehen, dass ich dir so viel wert war, dass du deinen Sohn für mich ans Kreuz gesandt hast. Dass du dich nicht rausgehalten hast. Dass du nicht gesagt hast, Pech gehabt. Sondern dass du in Jesus mich mit dir versöhnt hast. Das ist genial. Davon zehre ich jeden Tag meines Lebens. Aber es gibt noch so viele andere Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Wie gut zu sehen, dass du auch von ihnen nicht genug hast, dass du dich auch da nicht raushältst. Auch mit ihnen hast du dich versöhnt in Jesus und streckst ihnen heute die Hand hin und sagst, kommt, nimm das doch an, ich möchte euch neues Leben schenken. Und diese Hand, die du ausstreckst, das soll ich sein. Das ist ganz schön herausfordernd. Ich bin so einer, der sich lieber raushält. Ich habe lieber gern meinen Frieden, mir gefällt es gut hier bei meinen Geschwistern. Mit mir und dir ist ja alles in Ordnung. Daran kann ich mich freuen, aber das reicht nicht. Du möchtest mich senden in diese Welt hinein. Ich möchte mich senden lassen. Ich möchte dein Bote der Versöhnung sein. Du siehst, wie schwer das oft fällt. Deswegen komm du neu mit deinem Heiligen Geist und gib mir überall da, wo es fehlt, überall da, wo mir die Kraft fehlt, der Mut fehlt. Da, wo mir die richtigen Worte fehlen. Da, wo ich gar nicht weiß, wie ich das anpacken soll. Da, wo ich mich nicht traue. Da, wo mir die Worte im Hals stecken bleiben. Da, wo ich selber vielleicht viel lieber andere verurteile, als deine Liebe zu zeigen. Überall da komm du mit deinem Heiligen Geist und führ dein Werk der Erneuerung fort und mach mich zu diesem Bote der Versöhnung, der du möchtest, dass ich bin. Dass die Welt begreift, dass in Christus du dich mit der Welt versöhnt hast. Und dass ganz, ganz viele Menschen in Freudestadt noch zu einem neuen Leben in dir findet. Komm du, gebrauche mich, Jesus. Gebrauche uns. Ich danke dir dafür. Amen.